Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Christian von Aster und ich hatte das außerordentliche Vergnügen, bei Klett Cotta mal wieder ein Buch verfassen zu dürfen. Die haben vorher nicht gewusst, worauf sie sich einlassen. Dementsprechend durfte ich es fertig schreiben und es ist veröffentlicht worden. Und ich kann euch heute aus einem Buch vorlesen, das letzten Montag erschienen ist. Und zwar trägt es den klangvollen Titel Der Orkfresser. Und um natürlich einfühlsam vorzugehen, wenn ihr auf Orks schon mental vorbereitet seid, beginne ich mit einem Text über Piraten. Die Wahrheit über den ruchlosen Heuvelmann. Wenn es nach Captain Johnson ging, waren Piraten das eiternde Geschwür der Weltmeere. Am Bug seines Schiffes, der Lancet, stehend, hob er sein Fernrohr ans Auge und betrachtete missmutig die ruhig liegende See. Keine 2 Meilen vor ihm trieb der rote Racker, der rote Halunke, das Schiff seines Erzfeindes. Eine Brigg aus dunklem Holz, deren Segel und Rumpf dunkelrot waren und über der neben den Farben der Niederlande noch eine andere Flagge wehte, deren Anblick Johnson jedes Mal die Galle hochkommen ließ. 3 weiße Säbel, die auf rotem Grund ein H formten. Das Zeichen des ruchlosen Heuvelmann, jenes holländischen Kapitäns, der über Jahre sein Unwesen auf den Weltmeeren getrieben und angeblich sogar einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte. Unter seinen Landsleuten gab es den Spruch, »Willst du weten, was der Teufel kann, dann frag doch gern der Heuvelmann.« Seines erbarmungslosen Vorgehens wegen hatte der Holländer als einer der übelsten Freibeuter seiner Zeit gegolten, bis britische, spanische und französische Piratenjäger ihn mit Hilfe 3er Fregatten unweit von Tortuga in die Enge getrieben und schlussendlich lebend gefangen genommen hatten. Das war nun 5 Jahre her. Die tapferen Männer, die den Piraten zur Strecke gebracht hatten, darunter auch Johnson selbst, waren belohnt, befördert und bewundert und Heuvelmann zum Tode durch den Strang verurteilt worden. Wie sehr Johnson ihn hängen hatte sehen wollen, spürte er wieder einmal, da ihm beim Anblick der roten Flagge einmal mehr die Galle überlief. Es war freilich nicht das gleiche Zeichen, unter dem der Dudes Freund des Teufels, wie man Heuvelmann auch nannte, damals zu seinen Kaperfahrten aufgebrochen war. Bei ihm waren es Knochen statt Säbel gewesen, ein Zeichen, das keine Gnade verhieß und nur gehisst wurde, wenn es ans Entern ging. Heuvelmanns Männer, durchweg arge Raubgesellen der schlimmsten Art, waren bekannt dafür gewesen, keine Gefangenen zu machen. Um nur annähernd so oft zu hängen, wie Heuvelmann es verdient hätte, hätte der Holländer 100 Hälse haben müssen. Aber nicht mal an einem hatte man ihn schlussendlich aufgeknüpft. Weil er bereut, gebüßt und gebeichtet hatte, zu Fuß bis nach Rom gepilgert war, vom Papst Absolution erhalten und nicht zuletzt jeden Freibeuter verraten hatte, mit dem er im Lauf seines Lebens gehurt und gesoffen hatte. Ein ruchloser Schurke, der mit kriecherischer Heuchelei und ehrlosem Verrat sein jämmerliches Leben gerettet hatte. Johnson verachtete ihn. Und aller Buße und Beteuerung zum Trotz glaubte er Heuvelmann nicht, dass er der Piraterie abgeschworen hatte. »Sir«, die Stimme seines ersten Mats vernehmend, setzte Johnson mit einem leisen Fluch auf den Lippen das Fernrohr ab und wandte sich um. »Wenn Sie erlauben, Sir, wir folgen Heuvelmann nun seit über einem Monat.« Nichts in dieser Zeit deutete auch nur entfernt darauf hin, dass er auf Kaperfahrt wäre. Er macht keine Anstalten, andere anzugreifen oder zu bedrohen. Wir sind uns nicht mal sicher, ob er überhaupt Kanonen an Bord hat.
Weil er weiß, dass wir ihm folgen, Herr Dock. Und womöglich die einzigen sind, die verhindern können, dass dieses holländische Geschwür wieder aufbricht. Darum geht es, um nichts anderes.
Der Mat salutierte. Johnson hob das Fernrohr ans Auge und bemerkte am Horizont eine spanische Galeone, auf die rote Racker direkt zuzuhalten schien. Sie war offensichtlich gut bewaffnet und der jämmerlichen roten Brigg weit überlegen, so dass der Holländer kaum mit dem Gedanken spielen konnte, sie anzugreifen. Johnson, noch immer von dem Gedanken beherrscht, Heuvelmann auf frischer Tat zu ertappen, ging zunächst davon aus, dass bald noch weitere Piratenschiffe dazustoßen und die Galeone gemeinsam angreifen würden. Stattdessen geschah jedoch etwas vollkommen anderes. Durch sein Fernrohr konnte Johnson beobachten, wie die Spanier den roten Halunken längs gehen ließen, kurz darauf ein 50 herausgeputzter spanischer Edler mit Umhängen und Federhüten die Brigg betraten und wie diese schließlich gemeinsam mit Heuvelmann unter Deck verschwanden. Der Kapitän konnte sich keinen Reim darauf machen. Auch nicht, als die Männer zurückkehrten und einige hölzerne Schatullen mittlerer Größe auf ihr Schiff schafften, für die sie dem Holländer im Gegenzug einen ansehnlichen Beutel Gold überließen. Wütend schob Johnson sein Fernrohr zusammen und grübelte. Wenn Heuvelmann den Spaniern Beute verkaufte, hätte er zuvor Beute machen müssen. Wovon Johnson gewusst hätte, weil er ihm folgte, seit der rote Halunke in See gestochen war. Also musste dort an Bord etwas anderes vor sich gehen. Etwas, das zu ergründen harsche Maßnahmen erforderte. Kapitän Johnson wartete, bis die Galeone beigedreht und sich entfernt hatte. Dann ließ er Segel setzen, um den Holländer einzuholen und bat, kaum dass die Lancet nahe genug heran war, allein und in friedlicher Absicht an Bord der Brigg kommen zu dürfen. Was Heuvelmann ihm gewährte, als ob er nichts zu verbergen hatte. Entschlossen setzte Johnson mit je einer Muskete und einem Dolch im Stiefel den Fuß auf die Planken des Halunken. Der Holländer begrüßte ihn mit Handschlag, trank mit ihm aus einer Flasche und erfreute sich an seinem Misstrauen. Kapitän Johnson vermochte sich nicht gut zu verstellen und Heuvelmann wusste, was den Mann umtrieb und hatte freilich längst die ihm folgende Lancet bemerkt. Und doch schien die Anwesenheit des Piratenjägers auf seinem Schiff ihn zu amüsieren. Entsprechend verwirrt war Johnson, als ihn sein Erzfeind wenig später anbot, sich im Laderaum von der Ehrbarkeit seines Wirkens zu überzeugen. Er folgte dem ruchlosen Holländer und gleich darauf verschlug es ihm die Sprache. Anstelle von Schätzen oder Kanonen fanden sich unter Deck des roten Halunken eine Reihe mit Federn, Tinte und Pergament bestückte Pulte. Ein halbes Dutzend, an denen wirrbärtige Männer in Kutten eifrig schrieben. Dahinter saßen weitere Männer, die jedes Papier zu Büchern banden und noch weitere, die die Einbände mit eitlem Tand beklebten. Die meisten Männer trugen Tonsur. Einige hatten Augenklappen, andere Haken statt einer Hand. Bei manchem lugte ein Holzbein unter der Kutte hervor. Und als Johnson schließlich begriff, was diese eigentümlichen Mönche hier unten verfassten, schauderte es ihn. In den Regalen nämlich, die dort anstelle der Kanonen standen, sah er sie. Bibeln. Mit aufwendigen Initialen und schweren Einbänden versehen von Männern, die das Entermesser gegen den Federkiel getauscht hatten. Mit dem Segen des Heiligen Vaters, Heuvelmann lächelte. Wobei ich mit dieser segelnden Schreibstube heute mehr verdiene als damals mit der Freibeuterei. Weil so ein handschriftliches Bibelchen manch hohen Herrn noch immer frömmer scheint als ein gedrucktes. Du ahnst nicht, was allein diese spanischen Granden gerade an Gold hier gelassen haben. Und in diesem Moment verstand Kapitän Johnson, dass der ruchlose Heuvelmann der Ehrbarkeit und dem Büchertum anheimgefallen war und er ihn nicht mehr hängen sehen würde. Beschämend war allerdings, dass der Holländer ihm zum Abschied eine Bibel überließ. Und tragisch, dass Johnson diese dem Bischof von Gloucester zum Geschenk machte, weil jener Bischof darin eine derart eigenwillige Interpretation der 10 Gebote vorfand, dass er den großzügigen Gönner dafür in den Kerker werfen ließ und Kapitän Charles Johnson dem Strick gegen Ende seines Lebens näher als der ruchlose Heuvelmann war. Ja, das sind Kurzgeschichten, die eingebunden sind in die Handlung. Die sind immer mit der Handlung verknüpft. Der ruchlose Heuvelmann ist hier eine Gestalt, von der der Protagonist der Meinung ist, er wäre ein Vorfahr seines Verlegers. Verleger und Piraten, das liegt manchmal nah beieinander. Das hat was mit mangelnder Moral zu tun. Gilt natürlich nicht für alle. Ich würde jetzt auf die reale Ebene wechseln. Das Kapitel 3, in dem der Held die heruntergekommene Höhle einiger Sonderlinge betritt, von einem unbeabsichtigten, aber außerordentlichen Erfolg erfährt und ein Ork schlussendlich einen unorkischen Weg beschreitet. Wie gesagt, nicht erschrecken, wir begeben uns jetzt in die Realität, nämlich in das Verlagshaus Heuvelmann und Grimm. Heuvelmann redet, und das seit nunmehr gut 10 Minuten. Ich höre ihm nicht zu, das tue ich nie. Dafür habe ich Willi. In der Regel erklärt sie mir im Nachhinein, was er meint, was auch einer der Gründe dafür ist, weshalb ich seit den Einhörnern keinen Verlagstermin mehr ohne sie mache. Aber heute ist etwas anderes. Heuvelmann möchte nicht, dass ich schneller schreibe oder irgendetwas ändere und er hat mir nichts zu trinken angeboten. Er ist wütend. Das merke ich selbst, ohne ihm zuzuhören. Er ist laut, gestikuliert wild, kleine Speichelfetzen fliegen durch die Luft. Ihn fokussierend meine ich, um ihn herum Takelage und Aufbauten seines Schiffes zu sehen, während er mich vor versammelter Mannschaft auspeitscht und seine Wut sich mit jedem Hieb der Neunschwänzigen steigert. Dabei schimpft er. Und niemand an Deck versteht auch nur ein einziges Wort, weil Kautabak und Zorn seine Worte zu etwas verkleben, das dem menschlichen Gehör fremd ist. Er tobt sich in Rage, ängstigt die Mannschaft, dort an Deck und hier hinter seinem Schreibtisch. Und ich höre ihm nicht zu, bis Willi mich mit dem Fuß anstößt, ich aufblicke und verstehe, worum es Heuvelmann überhaupt geht. In seinen Händen hält er die Zeitung von heute, Berliner Morgenpost, aufgeschlagen und umgefaltet, und präsentiert mir einen halbseitigen Bericht mit Bild, auf dem ich inmitten einiger abgerissener Orks zu erkennen bin. Die Faust emporgereckt stehe ich mit aus der Hose hängendem Hemd und wutverzerrtem Gesicht über einem am Boden liegenden Gegner, schlage meinen Ellenbogen ins Gesicht eines weiteren, während ein Dritter mich zurückzuhalten versucht. Über den Boden verstreut sind einzelne Bücher sowie ein Gutschein, den ich offenbar in Rage zerrissen habe. An einem halb zusammengesackten Regal lehnt ein vierter Ork, der mit seinem Nasenbluten neben einer Prachtausgabe des Herrn der Ringe sowie einem American Gods Paperback auch noch den Teppichboden einsaut. Ein fünfter Ork versucht, sich hinter mir auf allen Vieren in Sicherheit zu bringen, während ich in dem sechsten Nadine erkenne, die sich hinter einem Regal versteckt und für einen Ork tatsächlich derartig sexy wirkt, dass ich es mir im Nachhinein nicht verübeln kann, sie mit nach Hause genommen zu haben. Das Bild jenes eingefrorenen Konfliktes zwischen Bücherregalen wirkt beinahe wie ein inszeniertes Renaissance-Gemälde. Beeindruckt von dem Bild bemerke ich die Überschrift des Artikels erst, als Heuvelmann mir die Zeitung beinahe ins Gesicht drückt. Buchpremiere endet in Gewaltorgie. Fantasy-Autor dreht durch. Jetzt komme ich nicht mehr umhin, ihm zuzuhören. Was zum Teufel soll das bedeuten, Herr Tristan? Ich blicke hilfesuchend zu Willi, die eine Braue hebt, den Kopf schief legt und weder willens noch in der Lage zu sein scheint, mir beizustehen. Das Bild etwas eingehender betrachtend entgegne ich vorsichtig, dass offenbar mal jemand von der Presse bis zum Schluss der Veranstaltung geblieben ist. Heuvelmann zieht hörbar scharf die Luft ein und erhebt sich. Auf seiner Stirn sind Schweißtropfen zu erkennen. Willi legt die Hand über die Augen. Heuvelmann funkelt mich an. Drohend hebt er seinen Zeigefinger, richtet ihn erst auf mich, dann auf die Wand hinter mir und spricht mit bebender Stimme. Heuvelmann und Grimm, Herr Tristan, steht für Tradition. 250 Jahre im Geist der größten Dichter und Denker, und das bedeutet nicht zuletzt Verantwortung. Für mich als Verleger ebenso wie Sie als Autor. Für uns als Menschen, die wir für diesen Namen stehen, wie auch einstehen sollten. Und das hat eben auch etwas mit Würde zu tun. Während ich wieder Lust bekomme, ihm nicht mehr zuzuhören und er über mein Verhalten und die Tragbarkeit meiner Person für das Haus referiert, stochert sein Finger weiter in der Luft herum und deutet mal hierhin und mal dahin und immer gezielt auch hinter mich. Ich muss mich nicht umdrehen, um zu wissen, was er meint. Ich kenne diesen Vortrag, den Heuvelmann, wann immer das Verhalten eines Autors das Bild des Verlages in der Öffentlichkeit gefährdet, mit der gleichen Inbrunst zu halten pflegt. Mit leichten Abwandlungen bekam ich ihn bereits vor meinem ersten Alkoholentzug und im Zuge des Erpressungsversuchs einer Prostituierten zu hören. Während der Vortrag gehalten wird, verlangt das Protokoll, dass nachdrücklich und mindestens 10-mal auf 4 überformatige Gemälde an der hinteren Wand des mit dunklem Holz getäfelten Büros gedeutet wird. Es handelt sich um Porträts einiger jener großen Denker, deren Schriften Heuvelmann und Grimm in traditionellen Prunkausgaben herauszugeben pflegt. Kierkegaard, Montaigne, Kant und einen Mann, der seinem Bart zufolge ebenso Darwin, Marx oder der Weihnachtsmann sein könnte und den Willi und ich bis auf Weiteres Charles Dumbledore zu nennen beschlossen haben. Schließlich fährt Heuvelmann Pathos und Engagement langsam runter und beginnt mit dem letzten Teil seines Monologes. Als Heuvelmann seine Hände endlich sinken lässt, nicke ich kleinlaut und gebe mich reumütig, bevor ich verspreche, mich zu bessern und dem Ruf des Verlages künftig gerechter zu werden. Oder so ähnlich. Dabei spüre ich Willis bohrende Blicke in meiner Schulter. Sie weiß genau, wie schwer es mir fällt, derlei glaubhaft rüberzubringen. Heuvelmann setzt sich an seinen Schreibtisch und nickt nachdenklich, bevor er zum Grande Finale und dem absurdesten Teil seines Vortrags ausholt. Thelonious Grimm aus dem Off. Wie schwierig es werden würde, seinem schwerkranken Kompagnon begreiflich zu machen, was vorgefallen war. Wie sehr es ihn schmerzen würde, davon zu erfahren, wie einer ihrer Autoren, wenn nicht gar einer ihrer Liebsten, das Bild des Verlages in der Öffentlichkeit beschädigte. Wie sehr er, Heuvelmann, sich würde bemühen müssen, um dem alten Grimm, der gewiss sogleich alle Verträge mit mir aufkündigen wollen würde, zu besänftigen, um mich für den Verlag zu retten, was ihm ein ganz besonderes Bedürfnis und aller Mühen wert wäre und so weiter. Allmählich gelange ich an die Grenzen meiner Betroffenheit simulierenden Fähigkeiten, schaue ihn also ernst und dankbar an, so ernst und dankbar, wie es mir möglich ist, und frage mich dabei heimlich, ob Heuvelmann den alten Grimm nicht womöglich längst umgebracht und verscharrt hat. Thelonious Grimm, in dessen Büro auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges mit Sicherheit 4 andere überdimensionierte Porträts hängen, der sich angeblich des Klimas wegen nach Fuerteventura zurückgezogen hat und mit dem Heuvelmann angeblich alle wichtigen Entscheidungen abstimmt, wurde hier im Haus seit Jahren nicht gesehen. Kopfschüttelnd nimmt Heuvelmann noch einmal die Zeitung auf und betrachtet, von seinem eigenen Vortrag ergriffen, seufzend den Artikel. Kaum merklich hebe ich eine Braue und drehe mich leicht Richtung Willi, deren Blick mir zeigt, dass sie in diesem Moment wahrscheinlich das gleiche wie ich denkt. Selbst schlechte Presse ist gute Presse und Heuvelmann und Grimm können eigentlich froh sein überhaupt mal wieder in der Zeitung zu stehen. Dazu muss ich sagen, dass mein Protagonist ein sehr erfolgreicher Fantasy-Autor ist. Sein größter Erfolg ist die Creature-Clash-Reihe. Das erste Buch war Orks gegen Aliens, das zweite Einhörner gegen Vampire und jetzt schreibt er am zweiten Band von Engel gegen Zombies. Aber er hat keine Lust mehr, weil er der Meinung ist, was er schreibt, ist brunsdumm. Aber es verkauft sich großartig. Und jetzt ist er auf quasi Promoreise für den zweiten Band von Engel gegen Zombies. Der Autor, der über den Autor geschrieben hat, blickt kurz auf seine Uhr, stellt fest, dass er auch tatsächlich noch weiterreden darf, sinniert darüber, ob dieses geistreiche Publikum am Ende Fragen stellen wird, ist sich noch nicht ganz sicher und fährt darum einfach fort. Der Protagonist Aaron Tristan begibt sich jetzt in eine Radioshow und es ist natürlich eine dieser abgewrackten Radiosachen, die, also weil man muss als Autor dann überall hin, wenn man Erfolg hat. Das weiß ich, weil mir Autoren, die erfolgreich sind, davon erzählt haben. Das kleine, von 4 langhaarigen und unrasierten Brillenträgern betriebene Studio im obersten Stock eines Hinterhauses unweit des Ostkreuzes wirkt improvisiert. Und auch der Schriftzug von Radio Krass ist so unbeholfen, wie man es bei einem von Metal-Nerds betriebenen Sender erwartet. Nachdem die Jungs Einhörner gegen Vampire zum krassesten Fantasy-Buch des vergangenen Jahrzehnts gewählt haben, darf ich mich bereits zum dritten Mal am fehlenden Fahrstuhl ergötzen und Teil der krassesten Musik und der krassesten Interviews sein. Der einzige Grund, weshalb Radio Krass überhaupt anders als Metal sendet, ist der, dass einer seiner Betreiber, Joe, bekannter Fantasy-Leser ist. Die anderen wirken, als würde selbst das Betrachten der Coverbilder sie überfordern. Ein bisschen wie Metal-Minions oder die Daltons bei Lucky Luke, nur eben alle gleich groß. Aufgrund der Tatsache, dass die 4 ihre T-Shirts in unregelmäßigen Abständen wechseln, erkenne ich Joe für gewöhnlich nur an seiner mit Klebeband geflickten Brille. Und obwohl er normalerweise mein Ansprechpartner ist, begrüßt mich heute ein anderer Dalton, denke ich, bis ich begreife, dass Joe eine neue Brille hat. An ausgeblichenen Postern von Manowar, Iron Maiden und Blind Guardian vorbei, führt er mich über die ausgetretene Empore zu der kleinen Kaffeeküche neben dem Aufnahmeraum und verkündet stolz, dass sie für das heutige Interview auch noch jemanden aus dem Verlag bekommen hätten und ein paar Bücher. In diesem Moment betreten wir die Küche und dort im Zigarettendunst sehe ich zwischen William, Jack und Averill Malte, Mike oder Micha oder wie er heißt. In der Hoffnung, dass man mir meine mangelnde Begeisterung nicht anmerkt, gebe ich allen außer Marvin die Hand. Aus den Augenwinkeln bemerke ich einen Stapel von vielleicht 20 Büchern. Oh, die haben wir zum Verlosen bekommen, sagt Joe. Solltest du nachher noch signieren? Ja, bevor wir sie bei eBay reintun, grinst einer der Daltons, woraufhin alle dreckig lachen und Miguel wohl der Einzige im Raum ist, der das Ganze wirklich für einen Scherz hält. Ich entschuldige mich für die Verspätung und stelle fest, dass niemand diese überhaupt bemerkt hat. Die vermutlich nicht bloß von Deko-Spinnweben verhangene Uhr auf dem Küchenschrank ist kurz vor 12 stehen geblieben und das sicher nicht erst gestern. Ich befinde mich an einem Ort, wo Zeit keine Rolle spielt und niemand erwachsen werden muss. Mit den Daltons im Nimmerland. Vor 2 Mikrofonen mit verbogenem Plopschutz postiert tragen Mario und ich ein paar abgenutzte Kopfhörer. Meine haben einen Wackelkontakt, was das Death, Doom und Destruction Metal Geknüppel nicht angenehmer macht. Aber im Nimmerland wird gehört, was aufs Ohr kommt und in einer Stunde dürfte ich auch hier schon wieder raus sein. Bei uns zu Gast, vermeldet Joe Dalton, ist Aaron Tristan, der gefeierte Autor der unglaublichen Creature-Clash-Reihe, deren neuester Teil beim Verlag Heuvelmann und Grimm erschienen ist. Krass willkommen im Studio, Aaron! Ja, freue mich krass, wieder mal bei euch sein zu dürfen, entgegne ich bedingt ehrlich. So gehört das! Würdest du uns als Einstieg nochmal erzählen, wie du überhaupt zur Fantastik gekommen bist? Du meinst die Batman-Geschichte, oder? Natürlich meint er die Batman-Geschichte, die ich bereits das letzte und das vorletzte Mal erzählen musste, weil alle Batman lieben. Außer vielleicht Willi, die eh immer anders als die anderen Kinder ist. Also erzähle ich die Batman-Geschichte, wie ich mit 12 Jahren im Altpapier einen Stapel Comic-Taschenbücher gefunden hatte, meine Eltern mir verboten hatten, sie zu behalten und ich deshalb von daheim abgehauen war. Wie ich bis in die nächste Stadt kam und dann meinen Vater aus seiner Telefonzelle anrief, damit er mich abholte. Und wie mein alter Herr schließlich ein Geschäft mit mir machte. Für jedes Batman-Taschenbuch, das ich bekam, musste ich ein Buch lesen, das mein Vater mir gab. So hatte ich schließlich, nur weil ich Batman wollte, den Hobbit, Atreyu, Momu, König Artus, Robin Hood und Phileas Fogg kennengelernt. Und Batman darüber fast vergessen. Auch wenn er der Schlüssel zu meinen späteren Vorlieben war. Markus lässt die Geschichte über sich ergehen. Der kleine Dalton ist wie immer begeistert. Batman! Yes! Geile Geschichte, Aaron! Jedes Mal wieder. So, und jetzt, bevor jetzt noch unser zweiter Gast zu Wort kommt, möchte ich erstmal mit dir über dein neues Buch sprechen. Joe hebt einen Zettel und liest davon ab. Engel gegen Zombies 2 ist der vierte Band der Creature Clash-Reihe und der zweite der neue Kana-Ansager, in dem die geflügelte Schwesternschaft von Angelion den letzten Menschen in einer postapokalyptischen Szenerie gegen die Horden der Untoten beizustehen versucht. Die Geschichte, die ja genau genommen nach dem Ende der Welt spielt, behandelt dabei nicht nur das Mysterium der Mutantenengel, sondern vor allem auch die dystopischen Versuchungen, denen die geflügelten Heerscharen nun ausgesetzt sind, da die himmlische Ordnung zerbrochen und der Todsündenkonverter im Labor hinter der Dämmerung zerstört ist. Eine zentrale Rolle spielen der große Verweser und ein zombifizierter Engel namens Malhadriel. Verrat uns doch bitte mal, wie du nur immer auf so krasse Ideen kommst. Hebbel sagte einmal, dass Einfälle die Läuse der Vernunft sind, antworte ich. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich tatsächlich. Was mich von anderen unterscheidet, ist vielleicht nur, dass ich grundsätzlich gern bereit bin, mir ein paar Läuse einzufangen und sie großzuziehen. Krasses Bild und krasses Buch. Ich habe es ja schon lesen dürfen und bin wirklich gespannt, was im nächsten Teil passiert. Die offenen Fragen am Ende sind wirklich heftig. Vor allem die Liebesgeschichte und die Frage, was jetzt mit Neu-Kanaan passiert. Ja, ich kann dir versichern, da wird noch einiges passieren und es wird sogar eine neue Rasse ins Spiel kommen. Ey, dann hoffe ich mal, dass das Warten nicht zu lang wird. Verrätst du uns noch, was du über Leute denkst, die Fantasy-Literatur oder Rollenspiel-Eskapismus vorwerfen? Halte ich für eine unsinnige Diskussion. Der Wunsch, in Fantasiewelten zu fliehen, ist allgegenwärtig. Sonst wären alle Leute im Stadion schlussendlich auch Profifußballer. Die sind auch nichts anderes als Rollenspiele, nur eben mit Bier und Gebrüll statt Pen und Paper. Und genauso der Banker mit der Datsche. Am Wochenende schlüpft er in die Rolle eines Schrebergärtners. Freizeit ist generell nichts anderes als Eskapismus. Und wenn nicht, macht man was falsch. Interessanter Ansatz. Muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Magst du uns, abgesehen von deinem Buch, vielleicht aus deiner Sicht auch noch etwas zum Orkschlechter-Vorfall sagen? Zu was? Na, seit du auf deiner Premiere einen Haufen Grünhäute in den Boden gestampft hast, findet man im Netz unter dem Hashtag Orkschlechter so einiges. Wie bitte? Ja, neben dem Video, das jemand im Buchladen mit seinem Handy gemacht und das inzwischen schon 200.000 Klicks hat, gibt's ziemlich krasse Fanart, die dich mit einigen Orkschädeln am Gürtel als Bezwinger der Stämme darstellt. Den großen Grünhautgerber, der 200.000 Klicks? Klar, die haben das Ganze mit einem Song aus dem Film hinterlegt. Ich glaube, der Potdance aus dem dunklen Kristall. Und während die Melodie immer schneller und lustiger wird, vermöbelst du das orkische Geschmeiß. Wobei das schon ein bisschen so aussieht, als ob du irgendwas genommen hast. Während der nächsten Minute versuche ich, bedingt erfolgreich, Joe Dalton die ganze Angelegenheit als Promo-Aktion zu verkaufen. Erfahre, dass die Welt der Orks in Aufruhr ist und einige Clans mich bereits herausgefordert haben, auf Rollenspiel-Events gegen sie anzutreten. Einmal mehr werde ich darin bestätigt, dass diese Viecher nichts als Ärger machen und bekomme die Quittung dafür, dass ich seinerzeit ein paar am Leben gelassen habe. Nachdem ich mich schließlich aus der Orkschlechternummer herausgewunden und die Gewinnspielfrage gestellt habe, wer im Kampf gegen den großen Verweser seinen Arm verloren hat, begebe ich mich noch einmal in die Küche, um unter den Augen der übrigen Daltons ein paar geräucherte Bücher zu unterschreiben. Unterdessen gehen mir die 200.000 Klicks, die Tragbarkeit meiner Person und Heuvelmanns Reaktion auf den Hashtag durch den Kopf. Sobald ich hier raus bin, werde ich dringend ein Telefonat führen müssen. Während im Radio Destroy the Orks von Three Inches of Blood läuft, verabschiede ich mich knapp. Der Song endet kurz bevor ich die Tür zur Treppe erreiche und als ich die Studioräume von Radio Krass verlasse, höre ich Mark mit warmen Worten einen fantastischen Wettbewerb für fantastische Nachwuchsschriftsteller bewerben, in dessen Rahmen es neben Kost und Logis auch eine kleine Aufwandsentschädigung geben wird. Das Bedürfnis umzukehren und ihm sein Mikro bis zum Anschlag in den Hals zu rammen, kann ich nur unterdrücken, weil ich unlängst bei derlei Verhalten fotografiert wurde. Ein Stockwerk tiefer habe ich mein Mobiltelefon hervorgeholt und sehe, dass ich einen Anruf verpasst habe. Eine unbekannte Nummer. Es wurde eine Nachricht hinterlassen. Verwundert halte ich auf dem nächsten Treppenabsatz inne, hebe das Handy ans Ohr und lausche. Arschloch! Du denkst wohl, dass du dir alles erlauben kannst. Aber nicht mit mir nicht, sag ich dir. Ich weiß, wo dein Wagen steht. Mit den Bremsschläuchen fange ich an. Und dann wollen wir mal weitersehen. Pass künftig besser auf, wem du dumm kommst, blöder Wichser. Irritiert betrachte ich das Telefon. Nicht sicher, ob wirklich ich gemeint war. Ich fühle mich irgendwie schlecht, würde mich jedoch wesentlich schlechter fühlen, wenn ich ein Auto besäße. Also rufe ich die vermutlich einzige Person an, die mir in meiner gegenwärtigen Situation behilflich sein kann. Es klingelt keine zweimal, bis Herr Schröter ans Telefon geht. Aaron! Das ist ja beinahe, als ob es dir in den Ohren geklingelt hat. Ich wollte dich nachher auch noch anrufen. Wie? Was meinst du? Herr Schröter ist mein Anwalt und Berater in rechtlichen Dingen. Alles, was in diese Richtung geht, lasse ich vom Verlag und meiner Agentur an ihn weiterleiten. Einerseits, weil ich ohnehin nichts davon verstehe und andererseits, weil das meiste sich in der Regel auch ohne meine Mitwirkung aus der Welt schaffen lässt. Na, du rufst doch sicher wegen dieser Ork-Geschichte an. Oh verdammt, du hast auch schon davon gehört? 200.000 verschissene Klicks und ich wette, davon hat Heuvelmann, als er mich heute Morgen ausgepeitscht hat, noch nicht mal was gewusst. Aber ja, genau wegen dem Video rufe ich an. Gibt's rechtlich irgendeine Möglichkeit? Wie bitte? Von was für einem Video redest du? Es geht um einen der Orks, die du in der Buchhandlung verprügelt hast. Er hat Strafanzeige erstattet, weil du ihm die Nase gebrochen hast. Das auch noch. Ich verdrehe die Augen, gehe in Treppenhausdecke und frage mich, was für ein verweichlichter Haufen aus den Orks geworden ist, seit ich selbst einer war. Oh, mon Dieu. Jetzt haben wir nur noch 5 Minuten. Ich versuche das einfach schnell zu machen. Und ihr stellt dann eine prägnante Frage, die mich staunen lässt. Und ich habe keine Zeit mehr zu beantworten. Das ist ein guter Plan. Das Orakel vom krummen Turm. In den Tagen des Königs vom Schwarzen Berg residierte in einem krummen Turm am Rande der Regentstadt ein Orakel. Allerorten raunte man hinter vorgehaltener Hand, dass es 4 Köpfe und Antwort auf jede Frage habe, die man ihm zu stellen wagte. Bald schon sprach man im ganzen Reich über das Orakel vom krummen Turm. Sein Ruhm wuchs und die Menschen priesen seine Weisheit, gleich ob sie jemals dort gewesen waren oder nicht. Im Gegensatz zu anderen Orakeln, wie sie sich zu jener Zeit der steuerlichen Erleichterung wegen überall im Reich ansiedelten, nahm das Orakel vom krummen Turm weder Geld noch anderen Lohn für seine Dienste. Womit es nicht nur den Wettbewerb verzerrte, sondern auch den Unmut zahlreicher anderer Wunderkundiger auf sich zog. Spät im Sommer brach dann in Gildegast, das vielen als Heimstatt der Weissagung galt, ein junger Hellseher mit Namen Kurion auf, um zu ergründen, wie jenes mildtätige Orakel, dessen 4 Häupter doch gewiss auch etwas fressen mussten, sein Leben fristete. Am krummen Turme angelangt, traf Kurion zum Mittag hin auf einen bärtigen Blinden, der sich ihm als Holk von Munk, erster Vogelflugdeuter des Fürsten von Vrin und oberster Augur von Gildegast vorstellte. Und wie der Junge war auch der alte Hellseher gekommen, die Wahrheit über das 4-häuptige Orakel zu ergründen. So betraten sie also gemeinsam den Turm, bereit Antwort auf all ihre Fragen zu bekommen, ohne etwas dafür zu geben. Seite an Seite klommen sie Stufe um Stufe und traten schließlich unter dem Dach in einen fensterlosen und nur von Kerzenlicht erhellten Raum, der ganz von Rauch verhangen nach fremden und sonderbaren Kräutern und Gewürzen roch. Diese ruhten auf glühenden Kohlen in kleinen metallenen Schalen, die im Kreis um einen großen Tisch aus dunklem Holz standen, an dem auf groben Stühlen 4 Gestalten in grauen Kutten saßen, die einander vom wohlriechenden Rauch umwabert vollkommen glichen. Im Licht eines flackernden Kerzenungetüms, das mitten auf dem Tisch stand und nicht mehr als ein Dutzend Docht in einem nach allen Seiten zerfließenden Wachsklumpen war, hätten weder Holk noch Kurion sagen können, ob es Männer oder Frauen waren, wohl aber, dass sie satt und zufrieden wirkten. Kaum, dass die beiden Männer vor sie hintraten, hob nun die erste jener 4 Gestalten an und fragte, wer da, woher gekommen und was zu erfahren sei. Sie nannten ihren Namen und dann stellte Kurion den 4 Gestalten im Nebel jene Frage, auf die er und der Alte sich hatten einigen können, was die Zukunft für ihn bereithielt. Die erste Kutte versicherte ihm, dass er leben würde, bis er sterbe. Die zweite verhieß ihm ein liebendes Weib, so er ein passendes fand. Die dritte fortwährende Gesundheit, wenn nicht Krankheit ihn befiel. Und die vierte zuletzt Reichtum, insofern dieser ihm zuteil würde. So wenig befriedigend wie sie waren, legten diese Antworten zumindest nahe, weshalb dieses Orakel für seine Dienste nichts verlangte. Die beiden wollten sich bereits wieder zum Gehen wenden, als sich herausstellte, dass das Orakel noch nicht fertig war. Nun nämlich begann die zweite Gestalt im Nebel der Antwort der ersten etwas hinzuzufügen. Die dritte äußerte sich zu der Antwort der zweiten, derweil die vierte sich der Antwort der dritten annahm und die erste etwas zu jener der vierten sagte. All das machte ihre Antworten weder verständlicher, noch verlieh es ihnen einen tieferen Sinn. Ebenso wenig wie die Kommentare, mit denen das Orakel hernach seine Kommentare kommentierte und denen durchweg keinerlei, auch nur im Ansatz, hellseherisches Talent innezuwohnen schien. Was auch für die nächsten Beiträge galt, die zwar dazu führten, dass jedes 4-häuptige Orakel sich in eine erregte Kontroverse verstrickte, aber niemandem nichts über irgendjemandes Zukunft wissen ließ. Dabei aber waren die Stimmen aus dem Rauch so wohlklingend, dass Holk und Kurion sich nicht abzuwenden vermochten. So standen sie bis zum Abend dort und lauschten den Worten aus dem Nebel in einer Mischung aus Unglaube und Staunen, wie dem Gesang eines Vogels, der zugleich betört und die Ohren bluten lässt. Dann hatte das Orakel fertig geantwortet. Als sie den Turm verließen und hinaus an die frische Luft traten, schwirrten den beiden die Sinne. Seufzend setzte Kurion sich nieder, verwirrt von all den Worten, die ihm im Kopf herumgingen. Holk blickte am Turm empor, der sich krumm und schief vor dem abendlichen Himmel erhob. Und während Kurion beschloss, die Gestalten im Nebel bald noch einmal aufzusuchen, um in ihren Worten womöglich doch etwas zu finden und Klarheit zu erlangen, begriff der alte Augur, weshalb jenes 4-häuptige Orakel derart satt und zufrieden war und wovon es schlussendlich lebte. Von der Lebenszeit, die es den Menschen raubte. Ja, ich bedanke mich. Das letzte Märchen war natürlich eine Analogie auf die Medien, aber das muss ich sicher nicht erklären. Also man kann den ganzen Tag zugucken und hat am Ende doch nichts mitgenommen. Wenn ihr euch für das Buch interessiert, morgen Abend ist die Premiere in Noel's Ballroom. Da passiert wirklich geiler Scheiß. Mit etwas Pech sind sogar Orks da. Ansonsten, ich weiß gar nicht, eigentlich signiere ich hinten, aber ich habe niemand vom Verlag gesehen. Ist jemand da? Es ist niemand da. Guckst du mal um die Ecke, ob da von meinen Büchern welche liegen? Also nein, hinter die Ecke, weil ansonsten würde ich, Klett Cotta ist ja halt schon ein renommierter Kleinverlag, muss man dazu sagen. Ich arbeite ja auch gern mit denen zusammen. Also wenn da keine Bücher sind, dann komme ich mir ein bisschen, aber gut, das ist erklärt vielleicht, warum ich noch nicht so viel Erfolg habe, wie ich eigentlich gern hätte. Möchte jemand, während nach den Büchern geguckt wird, eine Frage stellen? Ich meine, ich verschwinde gleich, nicht wahr? Das ist ein tolles Buch, aber wenn ich das hochhalte, sind da. Es gibt Bücher. Schakka. Alles klar. Ich bedanke mich. Es war mir ein Vergnügen. Ihr wart ein Publikum und gerne wieder. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.